Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Das ist korrekt.
Und Herr Pähler.
Auch das ist richtig. Guten Abend.
Guten Abend. Artikel 12. Warum er in der Diskussion so oft unter den Tisch fällt.
Artikel 13. Warum Upload-Filter weiter eine Gefahr bleiben.
Artikel verboten. Warum ein neues Gesetz investigative Recherche und Whistleblower in Gefahr bringt.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Boris Rosenkranz. Er schreibt bei Übermedien über den Relotius-Vergleich. Zitat: Seitdem bekannt wurde, dass ein Spiegelredakteur jahrelang betrogen hat, ist die Welt um einen dummen Vergleich, naja, reicher. Klaas Relotius hat lange Zeit systematisch betrogen, gelogen, getäuscht. In seiner Dimension ist dieser Fall einmalig in der jüngeren Mediengeschichte. Doch wann immer Journalisten nun ein Fehler passiert und sei er auch noch so klein oder anders gelagert, schreit irgendwer: Ha! Das ist also der neue Relotius.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Der Relotius-Vergleich ist der neue Fake-News-Vorwurf. Eine Flucht in einen abstrakten Begriff, der so oft auftaucht und so durchgelutscht ist, dass man gar nicht mehr weiß, was denn im Einzelfall nun wirklich der Vorwurf ist. Seit Auffliegen der Affäre beim Spiegel ist mir der Relotius-Vergleich tatsächlich auch schon x-mal untergekommen. Und genau wie der Fake-News-Vorwurf bedeutet er alles und nichts. Wenn wir eine ordentliche Diskussion führen möchten, dann geht das nur, wenn benannt wird, was denn nun genau schiefgelaufen ist. Hat da jemand systematisch betrogen, gelogen, getäuscht? Waren es handwerkliche Fehler, unklare Formulierungen? Geht es nur um eine Geschichte, um Dutzende? Nur um ein Medium, um die komplette Magazinlandschaft? Das sind die Fragen, die eine Rolle spielen. Wo immer der Relotius-Vergleich fällt, ist also Vorsicht angesagt. Dass es ihn aber gibt, zeigt vor allem eins, welchen Bärendienst Relotius der Glaubwürdigkeit des Journalismus auch auf lange Frist erwiesen hat.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das Demo-Magazin.
Und es spricht dafür, wie wenig diese Menschen vom Internet verstehen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass ihr auf die Straße geht und diesen Leuten immer wieder zeigt: Kämpft nicht für die Konzerne, kämpft für uns. Wir sind hier, wir sind laut.
Am Dienstag.
Weil ihr uns die Freiheit.
Da war in Berlin vor der Parteizentrale der CDU eine spontane Demonstration, die wir da gerade noch hören, weil an diesem Morgen die Runde machte, die CDU, die würde versuchen, die finale Abstimmung über das neue Urheberrecht im Europaparlament vorzuziehen, und zwar auf nächste Woche.
Und das ist deshalb pikant, weil für den 23. März europaweit Proteste gegen diese Reform des Urheberrechts angekündigt sind. Die Abstimmung dann einfach auf den Tag noch vor diesen Protesten zu verlegen, das wäre ein Schlag ins Gesicht demokratischer Regeln, würde ich sagen.
Aber das ist jetzt vom Tisch. Entschieden wird wohl in der letzten Märzwoche. Und offiziell heißt es, erst dann seien auch die Übersetzungen für alle Abgeordneten im Europaparlament fertig. Deshalb gehe es auch eh nicht früher. Warum dann in offiziellen Dokumenten trotzdem der Wunsch zu finden war, die Abstimmung vorzuziehen, das weiß man nicht.
Also, es ist jetzt März und damit High Noon für diese Richtlinie. Und entsprechend heiß läuft die Diskussion. Und die ist jetzt so. Oh, also ich finde auch durcheinander gerade, dass wir an dieser Stelle noch einmal den Stand der Debatte durchgehen möchten. Mhm. Herr Pähler, wir nehmen uns die Artikel einzeln vor. Warte mal.
Ja.
Ich habe dir die Zettel in diesen Hut hier geworfen.
Ja.
Hier magst
sie,
du ziehen?
Ich ziehe mal einen raus. Warte, da ist er. Und zwar, das ist Artikel 12.
Ha!
Ja, ich bin überrascht. Es gibt auch einen Artikel 12.
Es gibt auch einen Artikel 12. Der fällt oft unter den Tisch, ne? Das ist ein Artikel, bei dem mit am deutlichsten wird, dass diese Reform fürs Urheberrecht die Urheber gar nicht durchgängig schützt, sondern zum Teil auch schlechter stellt. Und zwar auch finanziell schlechter. Mhm. Wir machen das mal konkret. Mhm. Wann hast du dir deinen letzten Kopierer gekauft? Die große Maschine?
Schon länger her, glaube ich. Ja. Mhm.
Deinen letzten USB-Stick?
Boah, vor 7 Jahren?
Aber immerhin.
Ich habe mal einen gekauft.
So, dein letztes Smartphone?
Letztes Jahr.
Guck an. Mhm. So. Also sagen wir, du hast schon ein bisschen Geld für diese ganzen Dinge ausgegeben.
Vor allen Dingen für den USB-Stick damals.
So, und das viele Geld, das du dafür bezahlt hast, damit hast du auch Künstler glücklich gemacht, denn darin steckte auch eine Abgabe, eine Urheberrechtsabgabe nämlich, die am Ende an Künstler fließt. Die nennt sich Privatkopieabgabe, weil wenn du einen Kopierer nutzt und damit Buchseiten kopierst, ich weiß nicht, was du liest, How to Spend It,
Ja, zum Beispiel. Oder das lese ich auch gerne mal mehrmals die Woche.
Oder einen USB-Stick nimmst und darauf MP3-Dateien ziehst mit Musik, dann haben ja die jeweiligen Schriftsteller oder Bands nichts davon. Mhm. So. Und das wird eben über die Privatkopieabgabe aufgefangen. Das Geld geht für Musik zum Beispiel an die GEMA, für Wortinhalte, also in Büchern, Zeitschriften, Radio, Fernsehen, an die VG Wort. Und die wiederum schütten dann an die Urheber das Geld aus, dein Geld dann.
Ja. Es wundert mich gar nicht, denn ich habe ja immer schon gesagt, wenn ich Geld ausgebe, dann hat das auch einfach altruistische Züge.
Das dachte ich. Ich werde nach dieser Sendung gleich, nach der Ausstrahlung übrigens auch bei der VG Wort diese Sendung hier melden, dann habe ich auch ein bisschen von deinem Geld. Finde ich schön.
Das finde ich, gebe dir das gern.
Aber zurück zum Text. Also die VG Wort, die das Geld für Wortinhalte an die Urheber ausschüttet. Bei ihr war es jahrelang Praxis, dass die Verlage, wenn es um Leistungen in Verlagspublikationen ging, die Hälfte des Geldes bekommen haben, weil sie ja die Vermarktung für die Inhalte der Autoren übernommen hätten. So, und da geht es um hohe Summen. Also wenn wir jetzt mal die Jahre 2012 bis 2015 nehmen, da reden wir über 175 Millionen Euro. So, die Praxis reichte noch viel weiter zurück. Und diese Beteiligung der Verlage, die hat der Bundesgerichtshof 2016 gekippt. So, das Geld landet seitdem dort, wo es hingehört, nämlich bei den Urhebern.
Lass mich raten, jetzt kommt hier mal der Zettel mit Artikel 12 ins Spiel.
Jetzt kommt Artikel 12 ins Spiel. Der schreibt nämlich fest, dass die Verlage wieder einen Anspruch auf einen Teil des Geldes bekommen. Was ja bedeutet, dass dann die tatsächlichen Urheber wieder weniger bekommen. So, also konkret sagt Artikel 12, Länder, in denen es früher diesen Anteil für die Verleger gab, der darf sie nun wiedergeben. Also was der Bundesgerichtshof und übrigens auch der Europäische Gerichtshof für nicht in Ordnung gehalten haben, wird jetzt nachträglich doch wieder eingeführt. Und das sogar mit Urhebern erster und zweiter Klasse, weil in Ländern, in denen es eine solche Verlegerbeteiligung nicht gab, die Urheber nach wie vor alles bekommen.
Das heißt, jetzt mal vereinfacht gesagt, Artikel 12 stärkt die Verleger und die Verwerter, aber schwächt die Urheber, obwohl es doch eigentlich ein Urheberrecht ist und nicht ein Verwerterrecht, oder?
Ja, du warst so überrascht, dass es diesen Artikel 12 überhaupt gibt, weil man nie von ihm liest. Wo würdest du von ihm lesen?
Ja, wahrscheinlich in den Zeitungen der Verleger, ne?
In der perfekten Welt wäre das so. Ja. So, komm, nächster Zettel aus dem Hut hier.
Lass mal gucken, das ist jetzt Artikel 11.
Da sind wir schnell mit fertig, glaube ich. Also Artikel 11 ist das neue Leistungsschutzrecht, jetzt nur für die komplette EU.
Oh, ich erinnere mich da dunkel an 12.000 Sendungen von Was mit Medien, in denen wir dieses Thema irgendwie breit gekaut haben. Kurz gesagt, da geht es um Anbieter wie zum Beispiel Google, die kurze Auszüge von Texten anzeigen und mit Werbeanzeigen drumherum ihr Geld verdienen. Ja, das ist ja irgendwie logisch. Von diesem Geld wollen die Verlage jetzt gerne etwas abhaben.
Genau, also das war Trending, Was mit Medien Topic. Jetzt beschäftigt uns das nochmal ein bisschen. Artikel 11 ist jetzt Leistungsschutzrecht reloaded sozusagen. Also in Deutschland gilt das seit 2013 und hat den Verlegern bisher, Achtung, 0 Euro eingebracht.
Also guter Google, Deal.
Ganz, oder? Und dafür wahrscheinlich noch Geld oder noch Geld ausgegeben, um das ins Rennen zu bekommen. Also Google hat hier in Deutschland einen Trick genutzt. Er hat gesagt, wir schmeißen euch erstmal alle raus aus Google News. Ihr müsst euch neu anmelden und dabei unterschreiben, dass ihr kein Geld von uns verlangt. So, das haben die Verlage dann getan, aus Angst, dass sie sonst deutlich weniger Besucher bekommen auf ihren Websites und damit hohe Ausfälle bei den Werbeeinnahmen. In Spanien hat Google sogar die Muskeln spielen lassen, hat Google News da einfach abgeschaltet. Also ein Gesetz, das wie gesagt viel Geld gekostet hat in dieser Form, aber überhaupt nichts gebracht hat, außer einige kleinere Online-Angebote auch zu behindern, die jetzt aus Vorsicht gar keine Textvorschau mehr anzeigen. Dieses Gesetz soll jetzt mit der Urheberrechtslinie auch europaweit kommen.
Gut, reiche er mir den Hut.
Hier ist er.
Na, mal gucken. Aha, Überraschung. Artikel 13.
Tja, jetzt sind wir bei der größten aller Komplexitäten im Moment. Wir können es ja gleichzeitig auch nochmal einfach auf den aktuellen Stand bringen, würde ich sagen. Mhm. Also Artikel 13 oder wie die Kritiker ihn auf einen Punkt bringen, Uploadfilter. Also dieser Artikel kehrt die Haftung um. Bisher war es ja so, dass Anbieter von, sagen wir, YouTube-Kanälen oder Facebook-Auftritten selbst verantwortlich waren für die Urheberrechtsbrüche, die sie begehen. Also du lädst eine Zeichnung von, sagen wir mal, Loriot hoch. Das ist, also die Erben von Loriot sind somit die schärfsten Urheberrechtsbruchsverfolger. Dann kommt das Anwaltsschreiben eben zu dir. In Zukunft sollen, kurz gesagt, die Plattformen alles ihnen Mögliche tun, solche Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Und das ist der Artikel 13, der gerade dafür sorgt, dass diese Debatte eben so richtig hochkommt.
Warum ist das so?
Das mag vielleicht auch daran liegen, dass da das Recht und die Vorstellungen einer älteren Generation mit der jüngeren Generation kollidieren auf den Demos. du hast es vielleicht verfolgt, in den Nachrichten auch, sind viele Leute dabei, die so um die 20 Jahre alt sind, das erste Mal überhaupt auf eine Demo gegangen sind, weil sie das Netz angegriffen sehen als ihren Lebensraum. Wir leben ja in einer Zeit der Remix-Kultur, des Teilens, des Uploads. Das ist eine Art des Umgangs mit Inhalten, der ist für Junge fast selbstverständlich. Mhm. Den sehen sie jetzt eben angegriffen. Upload-Filter wären für einen solchen Lebensraum tatsächlich eine immense Gefahr.
Jetzt zeigen ja die Verteidiger der Urheberrechtslinie immer wieder und werden dabei auch nicht müde. Da müssen gar keine Upload-Filter kommen.
Ja, da gibt's dann Menschen, die sagen, da steht das Wort Upload-Filter ja auch im Gesetz gar nicht drin. So, also das ist richtig. Ich habe eben mal das Strafgesetzbuch durchgeblättert, den Begriff Gefängnis darin auch nicht gefunden.
Ah.
Und wenn du mir sagst,
also nicht kommen.
Ja, wenn du mir sagst, ich soll bitte innerhalb einer Stunde von Hamburg nach München kommen, dann sage ich, okay, Flugzeug. Und du antwortest, nee, was das Verkehrsmittel angeht, mache ich dir keine Vorschriften. Also ich nehme mal die Polemik raus. Es ist so, dass die Politiker, die hinter Artikel 13 stehen, ja sagen, es geht auch ohne Upload-Filter. Die Konzerne könnten ja einfach lizenzieren. Also Geld ausgeben für Lizenzen, dann braucht es keine Upload-Filter. Das sagt so auch Helga Trüpel, die ist Europapolitikerin der Grünen. Und sie hat das im Spiegel Online-Podcast von Sascha Lobo auch nochmal gesagt und ist dann darüber mit ihm so richtig in Streit geraten.
Jetzt schon ist es doch so, dass Sachen lizenziert werden. Das ist doch nicht so, dass es nicht möglich ist.
Aber man müsste doch theoretisch, wenn man mit Content arbeitet, den Nutzer hochladen können, dann müsste man ja vorher jeden theoretischen Content lizenzieren. Das ist doch aberwitzig. Das ist doch eine komplette Verlagerung.
Wieso denn? Wir haben doch eben gesagt, dass im Gesetz steht, um das nochmal festzuhalten, es gibt doch Künstler, die wollen nicht, dass ihre Sachen lizenziert werden, ist ja okay, aber andere wollen das. Die müssen ihre Daten, die Rechteinhaber müssen ihre Daten liefern. Daraufhin wird lizenziert. Die anderen Sachen, oder es steht extra im Gesetz, wenn der mit Creative Commons arbeiten will, kann das tun. Und nur die Sachen, an denen die Rechteinhaber die Daten rübergeben müssen,
Sie sehen das aber jetzt.
Oder die Sachen müssen aber runtergenommen
sehen, aber
werden.
Aber das ist doch trotzdem
Verstehen
so.
Verstehen Sie das nicht, Herr Lobo?
Nein,
das
es tut mir leid, Frau Trüpel. Ist es, nee, das ist kein Unterschied, sondern Sie sehen,
denke und was Sie, immer
Sie sehen das einfach überhaupt nicht aus der Perspektive der Plattform. Ich glaube, Sie betrachten Plattform als eine Art merkwürdige Feinde in diesem Spiel, was ich für
so
komplett
Spaß.
Falsch halte.
So, es gab Stellen, also ich habe noch nicht mal die wildeste Stelle daraus gezogen. So, sie sagt so ein Quatsch, aber tatsächlich werde ich das Gefühl nicht los, als hätten die Verteidiger von Artikel 13 trotzdem eine etwas gestrige Auffassung davon, wer Urheber ist und wo heute Kunst entsteht. Wenn ich Helga Trüpel oder andere manchmal so höre, die sagen, lizenziert doch, als würde das Urheberrecht nur für Leute gelten, die auch in Anführungszeichen offiziell oder echte Künstler sind, weil sie in Verwertungsgesellschaften stecken, wie der GEMA oder VG Wort, weil sie Geld mit ihrem Job verdienen, weil sie Teil der Kreativindustrie sind. Da kann man Lizenzen kaufen, aber das Urheberrecht gilt ja für alles, was hochgeladen wird. Also alles, was eine gewisse Schöpfungshöhe überschreitet, ist urheberrechtlich geschützt. Und wenn Google und Facebook und all die anderen jetzt Lizenzen kaufen, dann ist damit eben noch lange nicht alles abgedeckt. Was ist mit den anderen Inhalten eben? Auf mich wirkt das, als würde man hier so versuchen, eine alte Welt mit ihren Verwertungsgesellschaften, Plattenfirmen, Künstlern, Verlagen, die schön übersichtlich war, mit ein paar Dutzend Stellen, bei denen man dann Lizenzen erwerben konnte, als würde man diese Welt aufs Digitale übertragen wollen. Und das ist, wie Helga Trüpel im Podcast mit Sascha Lobo auch auf mich wirkt, wenn sie zum Beispiel sagt, wie hier, digital muss es so laufen wie analog.
Es ist mindestens seit 10 Jahren ein vehementer gesellschaftspolitischer Streit, welche Regeln es im Internet geben soll.
Das ist richtig.
Ich bin der Meinung, dass so wie ich auch den analogen Kapitalismus mit sozialen und ökologischen Standards ausrüsten will, wir das auch für den digitalen Kulturkapitalismus brauchen.
Ja, man merkt ja in dem Gespräch von Helga Trüpel und Sascha Lobo, haben wir vorhin ja auch gehört, wie wütend beide da ja auch zum Teil werden. Das ist etwas, das gefühlt ja auch die ganze Debatte irgendwie erfasst hat.
Das ist so. Also ich muss sagen, auch auf Seiten der Kritiker gibt es Momente und Aussagen, die sind diplomatisch gesagt unverhältnismäßig. Also man hört auch, dass das, was zum Teil bei den Politikern, Europapolitikern landet, absolut indiskutabel ist. Hass, Beleidigungen, Bedrohungen, das geht nicht. Und gleichzeitig gab es Punkte in der Diskussion um Artikel 13, da ist mir, was die Politik angeht, die Kinnlade runtergekippt. Also die Europäische Kommission zum Beispiel hat nach den ersten Protesten einen Artikel im Netz veröffentlicht, darin hat sie die Kritiker als Mob beschimpft. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Europäische Kommission, die politisch unabhängig sein soll, nach Eigenbeschreibung, diffamiert Menschen, die ein Grundrecht wahrnehmen. Den Artikel hat sie dann zurückgezogen mit dem Hinweis, sie sei da wohl falsch verstanden worden.
Das ist ja genau die klassische Formulierung, glaube ich, die man verwendet, wenn man das Wort Entschuldigung nicht so richtig über die Lippen bringt, oder?
Das würde ich auch so sagen, das ist so. Und das war nicht der einzige Vorfall. Also ein Politiker der CDU hat Google vorgeworfen, sein Büro mit einer Fake-Aktion mit E-Mails zu fluten, weil sie alle von Gmail-Konten kamen. Eine Politikerin der CSU sagt, es ist eine Fake-Kampagne der IT-Giganten, da lassen sich Menschen instrumentalisieren. Und das Europäische Parlament, also die Institution, stellt vor ein paar Tagen auf seiner Website die Nachricht online, das neue Urheberrecht sei schon verabschiedet, und veröffentlicht einen Tweet, in dem sie Position für diese Richtlinie bezieht. Wie wirkt das alles auf Menschen, die jetzt das erste Mal so richtig mit Politik in Berührung kommen und aus legitimen Gründen protestieren? Das ist, finde ich, kann man nicht anders sagen, äußerst undemokratischer Umgang mit demokratischem Protest.
Gut zwei Wochen wird dieser Protest uns noch begleiten. Dann stimmt das Europäische Parlament über die Reform des Urheberrechts ab. Wir haben uns noch einmal auf den aktuellen Stand gebracht, was die Artikel 11, 12 und 13 dieser neuen Richtlinie angeht. Deutschlandfunk Nova.
Moment, Herr Peller, da ist noch ein Zettel im Hut.
Ja, da steht drauf.
Ja.
Uploadfilter.
Ja, so, vielleicht das noch kurz. Sie werden uns weiter begleiten, wenn jetzt Ende März das Europaparlament diese Richtlinie fürs Urheberrecht kippt. Die wäre dann auch erstmal Geschichte. Nach einer Wahlperiode in der EU werden solche Vorhaben einkassiert, müssen nochmal von Null beginnen. Aber neben der Urheberrechtsrichtlinie gibt es noch Pläne für eine neue Verordnung gegen Terrorpropaganda. Und da steht drin, wenn eine offizielle Stelle sich bei einem Online-Anbieter meldet und einen Hinweis gibt, weil Terrorpropaganda in dessen Angebot entdeckt wurde, ist dieser Online-Anbieter dazu verpflichtet, diese Inhalte innerhalb einer Stunde zu löschen. Und dann auch weiterhin dafür zu sorgen, dass sie nicht wieder auftauchen. Da wären wir wieder beim Thema Uploadfilter. Wir wissen aus anderen Zusammenhängen ja auch, wenn solche Infrastrukturen da sind, mit dem Terror fängt es an. Und auch diese Verordnung sehen Kritiker deshalb als Gefahr für Meinungsfreiheit und Journalismus.
Wir halten weiter ein Auge für euch drauf. Das ist versprochen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Das dürfen wir an dieser Stelle leider nicht sagen, weil das ist ein Geschäftsgeheimnis im Medienmagazin.
Eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben bringen ein bisschen Wind in den Medienbetrieb in diesen Tagen. Das ist unser Thema heute Abend in Was mit Medien. Dazu gehört auch das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, das GESCHG.
So ähnlich.
Also das ist die Abkürzung. Ja. Der Bundestag soll bald über dieses neue Gesetz entscheiden.
Ja, und sollte der bisherige Gesetzestext dabei durchkommen, dann könnten investigative Journalisten und Whistleblower Probleme bekommen. Das sagt Justus von Daniels. Er arbeitet fürs Recherchenetzwerk Korrektiv und ist jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend, Justus.
Ja, guten Abend.
Dann lass uns doch direkt mal, glaube ich, die wichtigste Frage auch voranstellen. Was genau ist eigentlich das Problem an diesem Gesetz?
Also das Gesetz wurde von Bundesjustizministerium, also von dem Justizministerium von Katharina Barley sozusagen eingebracht, über zwei Jahre lang geplant. Und das, was sozusagen was die Journalisten sozusagen aufgebracht hat, war, dass das Gesetz erlauben würde, dass wenn wir über irgendwelche Geheimdokumente von Unternehmen berichten, dass dann das Unternehmen uns anzeigen könnte und dass dann Ermittlungen erstmal gegen Journalisten laufen kann. Und das ist nur eines von sehr, sehr vielen Kritikpunkten, wo das Gesetz einfach sehr unsauber, sehr unklar formuliert wurde und immer eher so zum Nachteil von Journalisten oder zum Nachteil von Whistleblowern, wo es eigentlich auch hätte anders gehen können. Also das ist so die Hauptbefürchtung.
Jetzt hast du das Ganze ja auch die Entstehungsgeschichte dieses Gesetzesentwurfs intensiv auch recherchiert. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit zurück. Also wie konnte dieses Gesetz eigentlich so weit kommen, fragt man sich. Aber ganz lange haben, glaube ich, ganz viele von uns ehrlicherweise auch gar nichts davon gehört.
Das war tatsächlich auch eine Frage, die wir uns gestellt haben. Also wie kann es dazu kommen, dass ein SPD-geführtes Ministerium so ein Gesetz plant, bei dem ganz viele Verbände, Journalisten Sturm laufen tatsächlich. Wir haben uns dann wirklich mal, wir sind diesem Gesetz hinterhergegangen und haben mal geguckt, wie das Ganze anfing. Und es ist eben auch so eine relativ typische Geschichte, wie in Deutschland Gesetze gemacht werden. Ja, man muss sich das so vorstellen, Gesetze kommen immer eher aus einem Ministerium, werden erst mal von den Ministerialbeamten geplant. Die Abgeordneten kommen erst recht spät eigentlich ins Verfahren rein. Und dieses Gesetz hat sich eben dadurch ausgezeichnet, dass es an einigen Stellen eben relativ weltfremd geplant ist. Und das muss man jetzt auch dem Ministerium auch nicht zum Vorwurf machen. Die müssen auch nicht alles können. Nur was sich im Laufe dieser 2 Jahre dieser Planung gezeigt hat, ist, dass das Ministerium eigentlich auf die Kritik, die es immer wieder gab dann, also so von Fachverbänden und irgendwelchen internen Zirkeln, die es dann schon gibt, wo dann irgendwelche Rechtsexperten immer mal wieder gefragt werden, das Ministerium hat eigentlich kaum auf diese Kritik reagiert. Und das war eigentlich das Erstaunliche. Es war auch erstaunlich, dass Katharina Barley im letzten Jahr oder im Laufe des letzten Jahres auch keine echte Haltung zu diesem Gesetz entwickelt hat oder sich auch nicht klar geäußert hat. Und dass dann das Parlament jetzt zum Schluss sozusagen ein Gesetz retten muss, was das Ministerium verbockt hat. Also das war schon tatsächlich oder ist etwas, was hoffentlich jetzt besonders sein wird, dass das Parlament vielleicht da noch etwas retten kann.
Da werden wir gleich nochmal zu kommen. Das ist auch etwas, was so ein bisschen wirkt in dem Artikel, den du darüber geschrieben hast bei Korrektiv, den wir auf deutschlandfunknova.de nach der Sendung auch noch verlinken. Bisschen so als Sternstunde des Parlamentarismus. So ein bisschen sehen könntest, ne, wenn es in diese Richtung gehen würde. Aber nochmal zu dem Punkt, warum es dazu kommen konnte. Was ist denn deine Interpretation? Warum hat das Bundesjustizministerium dem Problem in diesem Gesetz so lange keine Beachtung geschenkt? War das für die einfach vielleicht die übliche Kritikwelle, die mit jedem Gesetzesvorhaben auch irgendwo einhergeht?
Das kann sein, also das wissen wir nicht genau. Also wir können leider in die Köpfe der Ministerialbeamten nicht reingucken. Die sind ja auch meistens sehr medienscheu. Man muss dazu wissen, bei diesem Gesetz handelt es sich eigentlich darum, dass in der EU-Kommission oder in der EU eine Richtlinie mal verabschiedet wurde vor ein paar Jahren, um eben Geschäftsgeheimnisse besser zu schützen. Also Geschäftsgeheimnisse zu schützen heißt, dass Unternehmen sich gegen Industriespionage wehren können. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und bei diesem Gesetz, bei dieser Richtlinie hat die EU schon gesehen, okay, da könnte ja als Beifang quasi auch das Problem auftreten, was ist, wenn Journalisten über Geschäftsgeheimnisse berichten oder Whistleblower Geschäftsgeheimnisse verraten, was ja total sinnvoll ist, wenn Missstände dadurch aufgedeckt werden. Und da hat die EU damals schon gesagt, okay, da muss auf jeden Fall eine klare Ausnahme rein für die Journalisten und Whistleblower. Das Ministerium hat das aber nicht so klar reingeschrieben, sondern hat irgendwie so eine eigene Logik entwickelt und gesagt, naja, also systematisch passt das bei uns besser so, ihr Journalisten, ihr müsst euch da auch keine großen Sorgen machen. Und die haben eigentlich die Kritik, die es gab, und es gab wirklich, wirklich massive Kritik, also es gibt da Gutachten, die strotzen nur so vor Befürchtungen, ja, von was sozusagen dem Journalismus alles drohen könnte, dass investigative Recherchen in Zukunft verhindert werden könnten. Das haben die so abgetan als ihr müsst das nicht so, wir haben das schon im Blick. So, und diese fehlende Gesprächsbereitschaft oder Kommunikationsbereitschaft, das hat dann schon viele sehr gewundert. Und das ist eigentlich der Moment, wo man eigentlich fordern muss, okay, da muss dann eigentlich der politische Kopf des Ministeriums eigentlich eine Haltung entwickeln und sagen, so, jetzt nehme ich mir das Thema mal vor und entscheide das mal auf politischer Ebene. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und deswegen haben wir auch immer wieder versucht, Katharina Barley selber sozusagen zu diesem Gesetz zu befragen oder auch nachzuhorchen, was hat die eigentlich dazu gesagt. Und dadurch, dass sie so still geblieben ist, ist, glaube ich, da einiges in die Binsen gegangen, so aus Ministeriumssicht.
Jetzt bleiben wir kurz bei Katharina Barley. Die ist derzeit Bundesjustizministerin. Jetzt kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist sie auch gerade schon so ein bisschen auf der Durchreise, weil sie ist ja eben auch die Spitzenkandidatin der SPD für die anstehende Europawahl. Sie hat ja auch sozusagen familiär im Umfeld, ihr Vater ist selbst Journalist gewesen. Was glaubst du denn, was sie dann möglicherweise dazu veranlasst hat, dass sie sich eben diesem Thema nicht angenommen hat und die Probleme, die dann ja bei ihr auch eigentlich wahrscheinlich angekommen sein müssen, dann irgendwie auch angepackt hat?
Also richtig ist tatsächlich, Katharina Barley ist viel unterwegs und sie ist eigentlich kaum länger als ein Jahr Ministerin oder hat Spitzenämter immer meistens immer so ein Jahr inne und dann geht's weiter und so ist das jetzt In ihrem Fall als Bundesjustizministerin auch. Also sie ist jetzt gerade mal, noch nicht mal ein ganzes Jahr Ministerin und wird bald nach Brüssel gehen. Das heißt, die hat natürlich tatsächlich immer so mehrere Agenten gleichzeitig, die sie erfüllen möchte. Und das zeigt natürlich auch ein Problem. Ja, es zeigt natürlich auch ein Problem, dass wenn Politiker Minister sind, aber gleichzeitig eben auch im politischen Wahlkampf unterwegs sind, gleichzeitig noch andere Parteiämter bekleiden, dass dann vielleicht so manchmal die Lust, das Interesse fehlt, sich mit den Details auseinanderzusetzen. Also aus dem Bundesjustizministerium kommen jetzt auch nicht täglich Gesetze. Ja, das sind irgendwie ein paar Dutzend, die sie jetzt bisher, die da bisher entschieden wurden. Und dieses fehlende Gespür, gerade so, wenn es um Pressefreiheit geht, um Whistleblower geht, das hat uns tatsächlich schon sehr gewundert. Also ich kann es mir nur erklären mit Ignoranz oder damit, dass sie auch sehr vertraut hat auf den Rat ihrer Beamten. Das hat sie auch mehrfach bekundet. Sie hat immer gesagt, meine Beamten haben mir gesagt, das ist schon gut. Also da fehlt ihr scheinbar so ein bisschen das politische Gespür fürs Thema.
Es gab dann eine denkwürdige Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestags und danach gab es dann so viel Kritik auch von Abgeordneten der SPD selbst, die gesagt haben, so kann das nicht verabschiedet werden. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass dieses Gesetz mit all seinen Gefahren so überhaupt noch kommt?
Also ist es tatsächlich so gewesen, dass sich die Parlamentarier der SPD und der CDU selbst sehr, sehr, sehr kritisch gezeigt haben, nachdem es eben so eine Anhörung von Sachverständigen gegeben hat. Und diese Sachverständigen, die da aufgetreten sind, die haben das aus unterschiedlichen Gründen wirklich ziemlich zerpflückt, das Gesetz. Da hat tatsächlich jetzt einer dieser Sachverständigen spricht eben mittlerweile davon, dass es eine Sternstunde des Parlaments sein könnte, weil die sich schon dazu durchgerungen haben, auch gegen das eigene Ministerium jetzt wesentliche Änderungen durchzusetzen. Und wir haben uns jetzt auch mal umgehört, gerade bei den schärfsten Kritikern, die es gab bei diesem Ministeriumsentwurf. Und selbst die sind mittlerweile sehr zufrieden mit diesen Änderungen, die es jetzt von den Fraktionen der SPD und der CDU gibt. Also insofern sieht es danach aus, dass ein Gesetz auf den letzten Metern noch gerade so sozusagen so gut umgebogen wurde. Ja, das ist ja eigentlich immer umgekehrt der Fall, dass man denkt, okay, ganz zum Schluss kommt noch irgendwas Schlimmes rein. Dieses Mal ist es umgekehrt geplant, aber man muss dazu sagen, bis zu der Abstimmung ist noch eine Woche Zeit und es gibt nicht wenige, die da gerade sehr nervös sitzen im Bundestag und sagen, hoffentlich wird das nicht wieder zerredet und hoffentlich werden da nicht irgendwelche Lobbyisten nochmal wach. Also ist noch nicht ganz durch.
Und die Themen, über die wir gesprochen haben, die werden auch über dieses Gesetz hinaus Thema bleiben. Der fehlende Schutz von Whistleblowern ist in Deutschland generell ein Problem, eben auch über dieses Gesetzesvorhaben hinaus. Und warum das so ist, klären wir mit Justus von Daniels gleich auch weiter.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das Whistleblower-Magazin.
Das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. In den kommenden Tagen entscheidet der Bundestag. Und wir werden dann sehen, ob es bei den problematischen Passagen für investigative Journalisten und Whistleblower bleiben wird, über die wir gerade hier in Deutschlandfunk Nova gesprochen haben.
Justus von Daniels vom Recherchenetzwerk Korrektiv ist bei uns, gerade was das Thema Journalismus und Geschäftsgeheimnisse angeht. Seid ihr ein gebranntes Kind gegen euren Chefredakteur Oliver Schröm wird ermittelt wegen Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Wie siehst du eigentlich dieses Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zusammenhang zu eurer eigenen Geschichte?
Ja, unsere eigene Geschichte war tatsächlich ein ziemlicher Präzedenzfall, an dem man mal zeigen konnte, was so passiert. Ja, also dass gegen Journalisten auf einmal mit dem scharfen Schwert des Strafrechts vorgegangen wird. Also gegen unseren Chefredakteur läuft ein Ermittlungsverfahren seit 8 Monaten. Da gibt es eine Ermittlungsakte, die füllt irgendwie schon ein paar hundert Seiten. Es wurden Leute vernommen. Es wird Unsicherheit geschaffen. Das ist natürlich nicht in Ordnung, weil es gibt ganz, ganz viele Mittel, wenn wenn wir über irgendwas oder wenn Journalisten über irgendwas berichten, was nicht geht, dann kann man sich da im Wege einer Unterlassung wehren. Man kann, Unternehmen können irgendwie Schadensersatz fordern. Und jetzt soll auch noch der Strafrichter zukommen. Also dieser Fall gegen unseren Chefredakteur Oliver Schröm war tatsächlich ein sehr, sehr spannender Präzedenzfall. Erstens, weil es so viele Fälle vorher noch gar nicht gab. Also das war schon sehr, 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 sehr merkwürdig, dass das auf einmal aus dem Hut gezaubert wurde, so ein sehr versteckter Paragraph im Strafrecht gegen ihn. Genau, zweitens zeigte es dann eben, dass mit diesem neuen geplanten Gesetzesentwurf eventuell ähnliche Ermittlungen auch normal werden könnten. Also ja, wir spüren das am eigenen Leib, wobei natürlich Oliver Schröm sozusagen das am meisten spürt, denn das geht ja immer gegen Personen, eine Strafanzeige.
Wenn wir das aber tatsächlich doch mal übertragen, du hast gerade das neue Normal fast irgendwie gesagt, wie würdest du denn allgemein die Situation investigativer Journalisten und dann ja auch möglicher Whistleblower in Deutschland einschätzen?
Eigentlich ist die Arbeit von Journalisten allgemein in Deutschland und auch von investigativen Journalisten sicher. Gerade wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, können wir uns hier relativ frei bewegen. Wir müssen auch in der Regel nicht befürchten, dass wir sofort gegen uns vorgegangen wird, wenn wir über irgendwelche Geheimpapiere berichten. Das ist ja nun mal wichtig, dass man solche Informationen bekommt, um Missstände dann auch aufzudecken. Aber die Gefahr besteht tatsächlich, dass durch diese ganzen geplanten Gesetze und Richtlinien jetzt auch zum Whistleblower-Schutz, dass da so bestimmte Traditionen sozusagen leicht aufgegeben werden, beziehungsweise unnötig eigentlich den auch gerade den Whistleblowern Steine in den Weg gelegt werden. Und da muss man auf jeden Fall wachsam sein, denn Whistleblower sind in der Regel sorgen dafür, dass Sachen überhaupt ans Licht kommen, dass wir überhaupt an Informationen rankommen. Also es ist unser tägliches Brot, dass wir mit Informanten arbeiten, mit Quellen, die uns irgendwelche Sachen geben, die sie uns eigentlich nicht geben dürften, die am Ende aber tatsächlich etwas aufdecken, was wichtig ist für die Gesellschaft. Ja, also wir berichten ja nicht über irgendwelche internen Papiere, nur weil sich jemand bei seinem alten Arbeitgeber irgendwie rächen möchte, sondern nur dann, wenn wir auch wirklich merken, da ist was dahinter. Ja, und dieser Schutz muss tatsächlich gestärkt werden und die jetzigen Gesetzesvorhaben machen eher den Eindruck, als würde die Regierung auch versuchen, so ein bisschen den Unternehmensinteressen hinterher zu arbeiten und zu gucken, dass die Unternehmen so viele Unternehmensdokumente wie möglich schützen können. So.
Was wären denn als Korrektiv oder was sind auch für dich als Journalist eigentlich die Forderungen, wenn es darum geht, das zu stärken, wie du gerade gesagt hast, wenn es um diesen Problembereich geht, über den wir heute sprechen?
Ja, ganz entscheidend ist zum Beispiel bei Whistleblowern, wenn die an die Öffentlichkeit gehen wollen und wenn sich da hinter dem, was sie da zeigen, auch ein Missstand zeigt, dann muss der Whistleblower die Möglichkeit haben, direkt in die Presse zu gehen. Und jetzt gerade gibt es Pläne, auch in Brüssel eine neue Richtlinie für Whistleblower zu verabschieden. Das ist an sich was Gutes, dass es eine Whistleblower-Richtlinie geben wird. Aber die sieht zum Beispiel vor, dass der Whistleblower dann erstmal in seinem eigenen Unternehmen mal Bescheid sagt und mal sagt, ich habe ja übrigens was ich gerne irgendwie mal an die Öffentlichkeit bringen möchte. Und wenn er merkt, da kommt er nicht weiter oder das Problem wird intern nicht gelöst, dann soll er doch bitte erstmal zu einer Behörde gehen. Und wenn er bei der Behörde auch nicht weiterkommt, dann darf er an die Presse gehen. Ja, das sind die Pläne. Und das geht natürlich nicht. Also ein Whistleblower muss die Freiheit haben, auch in die Presse gehen zu können, ohne sich da jetzt arbeitsrechtlich irgendwelche Sachen einzuhandeln zu müssen. Und das ist zum Beispiel eine sehr, sehr konkrete Forderung, die wir haben, weil sonst natürlich, also wenn man sich jetzt mal selber in die Lage versetzt, Whistleblower sein zu wollen, das ist eh schon eine schwierige Position. Man ahnt eh schon, dass man wahrscheinlich aus einem Unternehmen rausfliegt. Da gehört schon sehr, sehr viel Mut dazu, das zu tun. Und dem dann immer noch so Hindernisse und Steine in den Weg zu legen, das halte ich für absolut falsch.
Sagt Justus von Daniels vom Recherchenetzwerk Korrektiv zum Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. In Was mit Medien?
Deutschlandfunk Nova ist hier. Herr Peller, bereit für die Köpfe gleich?
Oh, ich denke schon.
Ich laufe mich schon mal warm.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Unser kleines, öffentlich-rechtliches Auftragsquiz, würde ich auch einfach sagen.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, also wir sind der Meinung, wenn ihr jetzt so ins Mediengeschäft reingeht und dann steht ihr nach 2 Wochen auf einer dieser Städtischpartys, beim Grimme Online Award oder so.
Zum Beispiel.
Und dann stehen da Leute vor euch und ihr wisst entweder nicht, wer ist das? So? Mhm. Oder
warum muss ich den kennen?
Ja, warum muss ich den kennen? Das geht nicht. Mhm. Einfach so, also als Smalltalk-Basis. So.
Nicht gut. Man muss immer über die wichtigsten Themen Bescheid wissen.
Also ich nehme mir einen Zettel, wo ich das kurz aufschreiben kann, wie die Stände sind. Das ist immer so kompliziert bei uns.
Ja. Weil meistens ich gewinne. Oder? Naja, eigentlich nicht, aber.
Vielleicht drehe ich es heute einfach um.
Vielleicht.
Dann lass mal hören.
Ja, guck mal, ich habe hier so ein bisschen heute, ich begebe mich so ein bisschen in die Welt der Zahlen, die man drauf haben müsste, wenn man jetzt gerade kürzlich auf irgendeinem dieser Empfänge ist. Und ich habe heute die Nachricht gelesen, dass der Axel Springer Konzern, weil bei dem müssen Ende des Jahres die Sektkorken oder Champagnerkorken wahrscheinlich geknallt haben, denn es war 2018 das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte. Und deswegen möchte ich gerne von dir wissen, wie viel Millionen Euro Gewinn hat denn der Springer-Konzern im letzten Jahr erwirtschaftet?
Gewinn aber.
Gewinn vor Steuern, wenn es jetzt buchhalterisch korrekt haben. Es ist Gewinn, nicht Umsatz. Gewinn ist das, was überbleibt.
Um ein Gefühl für Größenordnungen zu bekommen, wie weit habe ich daneben liegen?
Ha. Sagen wir 10 Millionen.
Dann hat er...
Dann sagen wir 20 Millionen. Daneben
300 Millionen Euro Gewinn gemacht.
Da hätte dir noch nicht mal geholfen, wenn ich gesagt hätte, du darfst 300 Millionen Euro daneben liegen. Es war nämlich 700 Millionen Euro Gewinn vor Steuern.
Nein.
Ja.
Krass.
Krass, oder? Das hat mich, also, ich meine, ich habe jetzt hier die Bilanz nicht studiert, aber so rein mal diese Zahlen in der Schlagzeile zu hören, fand ich irgendwie krass. Da kann man Herrn Döpfner, wenn man ihn trifft, mal ordentlich die Hand schütteln und sagen, hast du gut gemacht, Matze.
Ja. Ne? Ja.
Ja.
Werde ich machen.
Kein
also
Punkt für
könnt
dich,
ihr dann auch machen. So, welchen neuen Job übernehmen Wladimir Burlakow und Daniel Stresser? Oder welche neuen Jobs?
Sind ja zwei. Oh. Dum, dum, bam. Oh. Ich glaube, ich weiß es.
Ja? Dann sag's doch.
Ich weiß es, weil ich wollte dich auch was dazu fragen. Die übernehmen auf jeden Fall einen Job im neuen Ermittlerteam des Tatortes aus Saarbrücken.
Ja, den Punkt muss ich dir geben.
Weil der bisherige, wie heißt das nochmal, Redakteur, ich verdammt gesagt, Ermittler, der ist immer der mit dem Roller gefahren.
Stellbrink.
Ja. Der hört ja auf.
Der hört auf.
Es gibt da so ein...
Böse Menschen sagen, es ist gut, dass er aufhört.
Ich fand den eigentlich ganz gut.
Ja?
Ja. Ich kam ja nicht so oft. Ne? Was aus dem Saarland kommt, kommt ja auch eher selten.
Ja, ich sage, es war auch ganz gut, dass er nicht so oft.
Okay.
Aber gut.
Jedenfalls habe ich, glaube ich, einen Punkt erzielt. Ne?
Ja.
Komme ich zu meiner nächsten Frage. Die bezieht sich jetzt nicht auf den saarländischen Tatort. Das wäre, glaube ich, jetzt zu einfach. Sondern auf die aktuelle Meldung sozusagen des Gerichtsentscheides, dass ja zwei Promi-Paparazzi-Fotografen, die Herbert Grönemeyer, den Sänger, fotografiert haben. Ne?
Ja.
Die haben auf jeden Fall, auf jeden Fall haben die ja gesagt, der hat uns irgendwie sehr angegriffen, schwer verletzt und so weiter und so fort. Und das Gericht hat jetzt gesagt, nee, ist gar nicht so, das ist ein falscher Vorwurf. Er hat einerseits Grönemeyer komplett von allem freigesprochen, aber vor allen Dingen die beiden Promi-Fotografen auch verurteilt. Und ich möchte von dir wissen, gemeinsam bringen sie es mit diesem Urteil auf wie viele Jahre Bewährung? Strafe.
Boah, 4 Jahre.
Nein, nur 2, weil tatsächlich beide zu je einem Jahr Bewährung und nochmal Geldstrafe verurteilt worden sind.
Ja. Läuft nicht so gut für mich heute.
Nee.
Ist höchstens noch ein Unentschieden drin. Mhm. Mitglieder einer Biker-Gang sollen auf einen sehr außergewöhnlichen Kommunikationskanal zurückgegriffen haben, um darüber einen Mordanschlag auf einen Hells Angels-Boss besprochen zu haben. Welchen Kommunikationskanal haben Sie möglicherweise genutzt?
Also ich sage mal vorweg, ich weiß es nicht. Gut. Aber ich rate.
Ja.
Ich glaube, die haben Anzeigen in der Zeitung geschaltet.
Es geht in die Richtung, aber es ist noch ein bisschen crazier. Sie haben den RTL-Teletext genutzt.
Wie macht man das?
Kennst du diese Texttafeln, wo so eine Chat-Funktion drin ist? Also du schreibst eine SMS dann dahin.
Ja.
So.
Ah.
Und darüber, das ist eine Theorie der Ermittler, hat eine Bikerin ihren Freund im Gefängnis erreichen können. Das ist geil, oder?
Das ist aber schlau.
Das ist so gut.
Finde ich.
Ja.
Ich möchte gerne von dir noch ein bisschen was Schillerndes wissen. Ich habe mich sehr gefreut. Nein, nicht wirklich, aber es ist meine Backup-Frage. Jetzt muss ich sie ziehen, weil du andere hast du mir ja schon genommen.
Du hast immer Backup-Fragen?
Ja, ich habe eine Backup-Frage.
Wie cool ist das?
Ja, ich bin halt vorbereitet.
Okay.
Es geht um Frau Katzenberger.
Oh.
Die habe ich immer im Backup übrigens.
Seit drei Jahren dieselbe Backup-Frage.
Nein, ist nicht richtig. Ja. Du gehst, die Frage, deine Frage zieht schon in die Frage Richtung meiner Frage. Die war jetzt lange Zeit bei RTL 2 nicht zu sehen mit ihrer Sendung Familienglück auf Mallorca, wo sie ja mit ihrem, wie heißt nochmal dieser, ihr Mann, dieser ehemalige Schlagerdings, ist auch egal. Ne? Wie lange war sie denn jetzt eigentlich bei RTL 2 nicht und jetzt kommt sie aber wieder?
4 Jahre.
Nein, wieder nicht.
Das gibt's doch nicht.
2 Jahre.
Immer doppelt drüber, ne?
Ich glaube, wenn Katzenberger weg ist, kommt es einem sehr lange vor, weil es so gut tut.
Letzter Punkt hier von mir. Überall wird der Wortanteil gekürzt und Moderatorinnen und Moderatoren werden die Kanten und die Persönlichkeit weggeschliffen. Mhm. Das ist schade und völlig unnötig. Diese Aussage stammt von der Redakteurin für Fest und Flauschig, also der Podcast von Olli Schulz, Jan Böhmermann. Ja. Ich bin der Meinung, das ist ein Kopf, den sollte man heute kennen. Wie heißt sie?
Ach, das weiß ich nicht. Schön, dass du auch noch so die Hürde so hochhängst. Ja. Ah, ich wollte nur sagen, Herr Peter, wenn du das jetzt nicht weißt, dann fällst du richtig tief.
Ja.
Weil jeder unserer Hörer und auch überhaupt jeder in der Branche, der auch was ich kenne, der weiß das. Nur ich entlarve dich gerne mal an dieser Stelle. Du weißt es leider wieder einmal nicht.
Sue Holder.
Hatten wir sie schon mal im Interview hier? Nein.
Vielleicht sollten wir das mal machen.
Ja, dann würde ich sie auch gekannt haben.
Komm, die rufen wir mal an.
Mhm.
DWDL hatte sie gerade.
Muss man sie tatsächlich kennen?
Ich finde schon.
Okay. Ich fühle mich schlecht.
Podcasts sind ein großes Ding, aber
ja,
auch das wissen wir schon seit, ach, ich weiß nicht wann.
Ich habe letztens noch was gefunden, da waren wir auf irgendeinem Podcastpreis, aber das ist schon ewig
es
her,
ist
das war noch im Rahmen der Medientage.
Nächste Woche hören wir uns wieder, bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.